Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
Heute zum Thema Hire Slow. Wie schaffe ich es, einen Personaleinstellungsprozess zu schaffen, der unabhängig von mir und unabhängig von meiner Tagesform ist?
Hallo Christian.
Ah, schön. Heute mal zum Thema Hire Slow. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Hire Slow and Fire Fast.
Ja.
Wo es sich darum geht, dass man, dass ich langsam und gründlich mir überlege, wen ich einstelle.
Ja.
Und dass ich, wenn ich jemanden feuern will oder jemand nicht ins Unternehmen passt, wo wir auch nochmal ausführlich drüber sprechen werden, dass ich dann auch schnell reagiere.
So, was mache ich jetzt, wenn meine Realität genau umgekehrt aussieht? Also ich brauche jetzt dringend jemand ganz Neues und ich wüsste zwar so und so sollte ich loswerden, aber ich kann mich nicht dazu durchringen. Das kommt genau. Eher wie meine Realität vor.
Das ist die beliebteste Realität.
Fire genau. Fast und Fire Slow. Boah, ich kann das fast gar nicht so rum aussprechen.
Ja, aber woher kommt denn das, dass ich auch gerne einfach schnell eine Stelle besetze? Höchstwahrscheinlich, weil ich dann denke, die Arbeit wird dann schnell gemacht.
Ja. Woher kommt das? Also ich habe natürlich sowieso viel rote Energie. Das heißt, also bei mir werden gerne Entscheidungen schnell getroffen. Ich gehe auch gerne Risiken ein. Wobei bei Mitarbeitern, glaube ich, bin ich da mittlerweile doch etwas vorsichtiger geworden. Und dieser Spruch von Hire Slow, der ist mir schon bis ins Mark gegangen.
Ja, wir haben ja bei Kiko die Café auch immer sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt. Und haben auch am Anfang relativ viele Mistakes da gemacht, also Fehler gemacht, einfach jemanden eingestellt, weil wir gedacht haben, da gibt es diese Denkrinnen. Also da kommt jemand und der sieht aus wie jemand, den ich schon mal gesehen habe. Und deswegen denke ich, der ist bestimmt auch gut.
Ja, klar.
Ja. Diese Bias-Geschichten oder Denkrinnen auf Deutsch.
Ja.
Oder der war auf derselben Uni wie ich.
Sehr gut sein, ne? Klar.
Oder der hat vorher ja schon bei Starbucks gearbeitet. Der muss auch gut sein.
Wie heißt das nochmal, der Teil unseres Hirns, der da so super schnell dann Entscheidungen trifft? Ist das die Amygdala?
Oder das Reptiliengehirn?
Ja, genau.
Also so irgendwie ganz schnell.
Das sind ja so urzeitliche Verhaltensweisen, ne? So ganz schnell eine Entscheidung treffen wollen, weil jetzt gerade brauche ich es so wie Fight or Flight, ne? Also jetzt eben weglaufen oder kämpfen. Und die Entscheidung muss jetzt getroffen werden und da nimmt dann schon mal ein Teil unseres Gehirns, übernimmt dann die Kontrolle, dass besser zu Hause geblieben wäre an dem Tag.
Ja, das geht ja auch eine Zeit lang gut. Also bei Kiko die Café, als wir angefangen haben und der Ralf und ich immer noch die Einstellungsgespräche gemacht haben, da hatten wir, glaube ich, schon noch ein ganz gutes Gefühl dafür, wer passt und wer nicht passt.
Ja.
Und als wir dann immer mehr geworden sind und dann auch Mitarbeiter von uns andere Mitarbeiter eingestellt haben, da kam dann irgendwann, hat sich das verwässert, auch die neuen. Und deswegen haben wir da relativ zügig dann angefangen und ein echt strengen Prozess aufgebaut.
Okay.
Also wirklich jeder, der sich beworben hat, erstmal Telefoninterview, um abzuklären, ob jemand überhaupt bei uns arbeiten will, ob die Arbeitszeiten passen, ob die Einsatzorte passen, ob das Gehalt ungefähr von der Größenordnung stimmt.
Ja.
Wir hatten dann auch mal so das Thema, dass wir hatten einen eingestellt oder fast eingestellt und dann ging es darum, ja, wo arbeitest du denn? Ja, in Ulm. Ja, nee, in München. Also so diese wesentlichen Sachen erstmal abchecken am Anfang.
Ja.
Und telefonisch. Und dann ein persönliches Gespräch. Und dann auch tatsächlich mal jemanden an die Kaffeebar gestellt. Und dann im Keller eine schöne Testkaffeebar, wo wir dann so Einlerntage gemacht haben, um zu sehen, wenn einer an der Kaffeebar steht, wie er das dann auch, das auch kann. Und für die in der Zentrale gearbeitet haben, haben wir dann tatsächlich noch ein Präsentationstermin gehabt, wo die aus der Zentrale, die da waren, und die Bewerberin oder der Bewerber sich selber vorgestellt hat persönlich und einfach mal gesagt hat, hallo, ich bin der und da hatte dann tatsächlich auch noch jeder ein Vetorecht.
Okay, ja. So, das heißt, was ich jetzt gehört habe, war, also zum einen habt ihr da also sehr gut vorgefiltert, um erstmal im Groben zu gucken, ob das überhaupt passt. Also hier Location und Arbeitsort und so grundsätzliche Sachen, ne? Vielleicht auch Verfügbarkeit. Kann ja auch schon mal passieren. Ach so, nee, ich habe aber 6 Monate Kündigungszeit. Ja.
Trinken Sie überhaupt Kaffee?
So, dann sind die Leute dann irgendwann, nachdem vorgefiltert wurde, und also Telefon-Video-Interviews habe ich, glaube ich, gerade gehört, ne?
Telefoninterviews. Also viele Video-Interviews wäre jetzt so der nächste Schritt. Ich glaube, vielleicht macht es das
schon. Ja, und dann durfte derjenige dann kommen und dann durfte der mal Kaffee machen bei euch, um zu sehen, ob der überhaupt tauglich ist, da so an so einer Kaffeebar zu stehen. Und dann durfte der die ganzen anderen Mitarbeiter treffen, damit die sich dann einen Eindruck von der Person machen. Oder?
Ja, also jedenfalls die dann in der Zentrale gearbeitet haben, also Produktmanagement und so weiter, die durften sich dann einmal noch vorstellen.
Ja.
Da hatten wir tatsächlich auch die Regelung, dass im Prinzip jeder ein Veto einlegen kann.
Ja.
Und wir haben tatsächlich noch mal ein paar Fehlentscheidungen getroffen, wo wir das Veto dann übergangen
haben. Ja.
Wo wir dann als Geschäftsführung gesagt haben, ah komm jetzt, haben wir den langen Prozess gemacht, das wird schon passen.
Ja.
Und die Mitarbeiter hatten dann schon ein Gefühl dafür, ob das passt oder nicht. Und wenn wir uns drüber hinweggesetzt haben, war immer eine schlechte Entscheidung.
Ja, also mehr so ein systemischer Ansatz, ne, wo dann auch andere Leute die Meinung dazu sagen und im Grunde eine Gruppe von Leuten zur Entscheidungsfindung beiträgt und nicht nur der Chef die Entscheidung einfach trifft.
Ja, mir war es halt wichtig, dass wir erstens einen Prozess haben, der unabhängig von mir ist. Und zweitens auch einen Prozess, der unabhängig von der Tagesform ist.
Ja.
Also von meinem emotionalen Zustand. Wenn ich denke, oh, wir brauchen unbedingt jemanden, gehe ich natürlich höchstwahrscheinlich eher rein und sage, dann bitte.
Ja. Ist schön zu hören. Das erinnert mich an einige Sachen, die wir auch gemacht haben. Vielleicht noch ein zusätzliches Teilchen. Eine Sache, die mich am Anfang ziemlich genervt hat und wo ich sehr viel Zeit für gebraucht habe, weil das eher so eine analytische, detaillierte Aufgabe war. Wir haben also Job Descriptions für jede Rolle gemacht. Und wenn ich dann mich hinsetzen musste und musste mir, nachdem ich mir eine Struktur überlegt hatte für mein Team, ne, das war zum Beispiel ein Marketing-Team damals, dann musste ich mir erstmal eine Struktur überlegen, was ich eigentlich für Rollen im Team brauche. Das hat mir schon mal geholfen, der Prozess vorneweg darüber richtig tief nachzudenken. Und als die Rollen dann einmal definiert waren, dann durfte ich dann für jede Rolle so eine 1- bis 2-seitige Rollenbeschreibung schreiben. Und je kürzer, desto schwerer. Also das dann wirklich auf den Punkt zu bringen, damit die Job Description nachher auch gut abtestbar ist durch den Bewerbungsprozess. Das hat mich etliche Stunden gekostet. War wohl geil, weil danach war mir so ziemlich klar, was die Rolle braucht und wo ich dann in den Personen nachgucken konnte, ob die das dann vielleicht mitbringen oder nicht. Also das vorweg. Und dann hatten wir auch einen Prozess, wie du es beschrieben hast, Bewerber, und die wurden dann vorgefiltert, Telefongespräche und so weiter. Und irgendwann wurden die dann zu uns eingeladen für so einen Bewerbertag, manchmal auch zwei. Und dann haben die bei uns so an einem Tag, sag mal 7, 8, vielleicht manchmal sogar 10 Leute kennengelernt aus dem Unternehmen. Ja, die konnten sich dann ganz gut ein Bild vom Unternehmen machen, also der Kandidat. Und diese 10er-Gruppe konnte sich dann ein ganz gutes Bild von dem Kandidaten machen. Und eine wesentliche Sache, die uns von den 10 Leuten interessiert hat, war, wie passt der denn zu unserer Kultur? Wie passt der zu unseren Firmenwerten? Ist der wirklich ein Values-Wert? Hatten wir über im TEV schon mal drüber gesprochen. Und das war dann so der Punkt, wo dieses TEV-Modell halt dann die wertvollen Daten bekam, damit nicht nur einer da mit TEV sitzt, sondern im Grunde 10 Leute Input fürs TEV geben oder zumindest alle 10 fürs V. Und das, und dann, genau wie du, habe ich mich dann auch über manche Sachen hinweggesetzt und das eigentlich immer bereut.
Ja, diese Job Description, von der du gesprochen hast, heißt ja in manchen anderen Systemen, heißt es ja die Scorecard. Oder es geht ja da immer drum, das implizite Wissen über die Rolle und das, was ich will.
Ja.
Darum geht es bei uns auch immer, was will ich eigentlich und wie komme ich dahin und wie helfen mir meine Mitarbeiter, dahin zu kommen, das tatsächlich explizit zu machen, dass es nicht mehr von meiner Tagesform und von meiner Anwesenheit abhängt.
Ja.
Also wir haben zum Beispiel in die Scorecards dann reingeschrieben, was ist denn die Mission der Stelle, also welchen Unterschied macht die Stelle. Wir haben reingeschrieben, und das fand ich eigentlich den besten Part, was sind denn die Ziele, die der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin am ersten Tag kriegt, Ja. Für die nächsten 3 bis 6 Monate.
Ja,
super. Und die natürlich dann gleich smart, also messbar.
Mit KPIs direkt, genau.
Und wenn ich das auch im Bewerbungsgespräch vorliegen hatte, konnte ich auch drauf gucken und sagen, kann ich mir das vorstellen, dass die das erreicht in den ersten 3 Monaten?
Ja. Ja, hilft schon total, wenn das Ziel klar ist und ja, mit Metriken belegt ist, an denen ich oder auch der Kandidat dann irgendwann erkennen kann als Mitarbeiter, ob er das Ziel erreicht hat, was er für die Firma erreichen sollte. Ja. Mir fällt gerade noch eine schöne Sache ein, den Bewerbungsprozess, die immer gut funktioniert hat. Das war so diese außergewöhnliche Situation. Weil wenn ich nach Werten gucke, und nach Werten werden ja getrieben durch Verhaltensweisen ausgedrückt, ja, also abhängig von meinen Werten verhalte ich mich. Und um also da an die Werte heranzukommen, ist das immer gut, dann Verhaltensweisen zu beobachten. Und der Klassiker ist ja hier so, ne, ins Restaurant gehen und gucken mit dem Team am besten, wie verhält der Kandidat sich im Team, auch bei Tisch, in so einem sozialen Setting, und wie verhält er sich dann gegenüber dem Kellner und Personal und so. Wir haben das nochmal auf eine schöne Art und Weise da ergänzt, indem wir die Leute dann in so ungewöhnliche Situationen gebracht haben.
Zum Beispiel.
Also einer war zum Beispiel, wir hatten einen Café bei uns auf dem Campus drin, und ja, die Bewerber durften dann halt auch mal mit dem Barista bei uns an der Kaffeebar sprechen. Ne? Mhm. Walter hieß der, ganz, ganz lieber, netter Typ. Und er hat dann auch einfach ein Schwätzchen mit denen gehalten, und die durften dann einen Kaffee dabei trinken und so weiter. Und ja, die dachten wahrscheinlich, wir haben es auch nicht gesagt, was der Zweck jetzt ist von der Aktion, sondern einfach nur, hier hast du eine halbe Stunde mit Walter, dann kannst du mal einen Kaffee trinken und sehen, wo wir alle so sind. Nur wir haben natürlich auch von Walter nachher Feedback eingeholt. Ja, wir wollten auch wissen, was hat der denn jetzt von der Person gehalten? Und ja, konnte schon mal sein, dass die Leute sich dann doch ein bisschen anders verhalten haben gegenüber dem Mann, der den Kaffee macht, oder gegenüber einem Vorstand aus der Chefetage. Ja, und das war dann für uns nützliche Information auf das Wertesystem. Ein anderes schönes Beispiel, das war immer so der Kracher, das galt dann so für die Führungspositionen. Also wenn ich jemanden stellen wollte, dann gab es den Schritt, dass derjenige dann auch nochmal ein Interview mit meinem Chef hatte, also mit dem CEO. Ne? Ich war da CMO in der Firma, von der ich jetzt erzähle. Dann kam dann ein Interview mit dem CEO, und das war dann halt jetzt nicht irgendwie im Büro, am Schreibtisch oder sonst so, sondern das war dann immer eine außergewöhnliche Situation. Und wir haben einige Bewerber am Wochenende, weil die Leute kamen bei uns eingeflogen und waren dann immer für ein paar Tage da, haben die also an einem freien Tag am Wochenende dann da gebeten, den CEO zu treffen, und das war dann irgendwo in einem 5-Sterne-Hotel im Pool.
Okay, welche Badehose?
Gut, das hat natürlich kulturell und aus vielen Sachen hat das, ist das vielleicht nicht überall jetzt so praktizierbar. Da ging das. Naja, und vielleicht ist auch nur ein limiting belief, wenn ich das überhaupt anzweifle. Es geht vielleicht öfter, als man denkt. Und das war dann schon ziemlich cool. Ne? Dann hatte dann so jemand, der eine Führungsposition beantworten wollte, hatte dann eine Stunde oder anderthalb, und waren die am Pool, und vielleicht gab es auch eine Poolbar mit einem Getränk oder so. Naja, und das war natürlich, viele dachten dann, die sind schon da und sind jetzt in der coolen Firma und haben da den Pool mit dem CEO. Naja, und unter so euphorischen Umständen kommen dann vielleicht auch nochmal Verhaltensweisen raus, die sonst nicht rauskommen. Mhm. Ja, oder zeigt sich dann auch wirklich, wie gut jemand da sich im Griff hat und seine Verhaltensweisen steuern kann und da immer noch der Situation gerecht wird, weil das ist natürlich immer noch der CEO der Firma, ne? Auch wenn man da im Pool sitzt. Das war cool, und das hat einen Eindruck gemacht und half auch für unsere Kultur, das so insgesamt zu zeigen, wie wir den Anstellungsprozess ernst nehmen und wie der auch bei uns ist, total anders ist. Und das passte wieder zu uns als Marke, weil wir insgesamt ziemlich bunt waren. Und so war also da auch das, was man so schön Employer Branding nennt, da passte ziemlich gut, wie wir als Firma auch gegenüber Kunden waren.
Hm. Ja, jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass sich die Bewerber manchmal verstellen, also wenn sie mit dem CEO reden, vielleicht anders sich verhalten, als wenn sie mit dem Barista.
Ja, bewusst oder unbewusst. Ne?
Und das finde ich auch nochmal einen schönen Ansatz, einfach diese Zeitspanne zu verlängern, einfach wirklich,
ja,
wie wir es auch getan haben, viele Gespräche zu führen,
ja,
und das auch über einen gewissen Zeitraum zu machen und zu sehen, wie, ja, verhält sich jemand. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, einfach die Probezeit als Verlängerung des Einstellungsprozesses.
Ja.
Zu sehen, weil wirklich dann ein halbes Jahr sich zu verstellen, fällt vielen Ja. Dann hoffentlich schwer.
Also wir hatten eine Faustformel bei uns. Wir hatten eine Faustformel bei uns dazu. Und das war, das hat mir mein Chef damals eingebläut, hat gesagt, du kannst davon ausgehen, dass 2/3 von allen Leuten, die du einstellst, Hiring-Mistakes sind. Fehleinstellungen.
2/3.
2/3 Fehleinstellungen, nicht 2/3 habe ich nur richtig. Das war dann eher so meine Meinung. Ich dachte so, ach, 80-90%, klar, ich kann das gut. Und ich bin dann so mit der Hypothese gelaufen, na gut, bei mir, weil ich es ja so gut kann, bin ich wahrscheinlich bei 50% oder höher Erfolgsquote. Im Nachhinein muss ich sagen, also die richtig optimale Besetzung, wo jetzt keine Hiring-Mistake dabei war, die war tatsächlich eher so, das braucht Jahre, ne, bis ich das dann weiß. Und irgendwo ist natürlich auch ein gewisser Realismus da, ne? Weil das war auch unser Mantra immer, hier die Probezeit. Das ist dann der Zeitraum, in dem ich es wirklich rausfinden muss, ob derjenige da in diesen 2/3 drin ist, weil da waren wir dann scharf drauf, möglichst 100% der 2/3 dann in der Probezeit wieder zu verabschieden, uns dafür zu entschuldigen, dass wir einen Einstellungsfehler gemacht haben. Das war uns auch sehr wichtig. Ich habe das auf meine Kappe genommen, ich habe mich vertan, das passt doch nicht. Und dann in der Probezeit da schon ein Ende zu finden und nicht in so ein verlängertes Drama, was sich dann jahrelang hinzieht und keinem wirklich nutzt.
Ja. Also was mir da geholfen hat, sowohl jetzt am Ende der Probezeit, um da die Entscheidung zu treffen, als auch vor dem Beginn der Probezeit, war dieses ja, super oder nein. Also wir haben gesagt, also entweder ist die Bewerberin, der Bewerber ja, super und wir wollen sie unbedingt haben. Ja. Oder wenn wir sagen, passt schon ungefähr und wenn sie sich an der Ecke vielleicht noch weiterentwickelt, dann wird es auch passen. Das waren immer Hiring Mistakes. Ja. Und am Ende der Probezeit einfach die Frage, würde ich diesen Mitarbeiter wieder voller Begeisterung neu einstellen?
Ja, es geht so in die Top-Grading-Richtung, ne? Eigentlich will ich nur A-Player haben, ich will nur Superstars im Team haben. Und nach 6 Monaten, also da weiß ich schon, ob das hier ein Superstar ist oder ob er vielleicht bald zu einem wird. Hab vielleicht auch schon ein paar Mal Feedback gegeben, um demjenigen dazu helfen, auf Gang zu kommen. Und eigentlich weiß ich es dann schon. Ne? Ist wieder eine schöne Analogie immer, ich über die Autobahn fahre und weiß, wann es Zeit ist, ranzufahren. Mhm.
Ja, ich darf mir an der Ecke einfach ehrlich sein, mir selbst gegenüber. Mhm. Und der zweite wichtige Punkt ist halt einfach ein System zu haben, was mir erlaubt, diese Fragen zu stellen.
Ja.
Immer wieder und von Mal zu Mal eine ehrlichere Antwort darauf zu kriegen.
Das heißt dann ja, also nach 6 Monaten bin ich so weit, dass ich meine Amygdala, die innerhalb von 2 Sekunden ganz schnell eine Entscheidung treffen wollte, ganz am Anfang, dass ich die ausreichend kontrolliert habe und mir genug Zeit im Großhirn genommen habe, wirklich eine reife Entscheidung zu treffen. Heißt das dann, dass ich nach 6 Monaten Probezeit und den Entscheidungen danach 100% Topstar-Team habe?
Weiß ich.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Hoffentlich.
Alles klar.
Klasse, Michael. Vielen Dank.
Bis bald. Woche.
Tschüss.
Ciao.
Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.